Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Grauzone, dem Mental Health Podcast von Betroffenen, für Betroffene und alle Interessierten. Mein Name ist Charlene und mir gegenüber sitzt mein Göttergatte Mike.
Ahoi.
Und wir wollen heute in dieser Folge klären, was mentale Gesundheit eigentlich genau bedeutet. In der letzten Folge haben wir ja schon viel über unsere eigene Betroffenheit gesprochen, was mentale Gesundheit angeht, beziehungsweise eher gesagt unsere mentalen Erkrankungen und auch Somatoformstörungen. Da gab es ja schon ganz schön viel Input zu. Und ich glaube, heute nochmal genauer darüber zu sprechen, was mentale Gesundheit eigentlich bedeutet, was da alles zugehört, was da vielleicht auch nicht zugehört, maybe. Wir gucken mal, wohin es uns so führt. Das mal so ein bisschen zu klären.
Ja.
Habe ich Bock?
Schadet auf jeden Fall nicht. Also gerade wenn wir einen Podcast über mentale Gesundheit machen, wäre es, glaube ich, ganz geil, so abzugrenzen, was das eigentlich genau so ist.
Das ist total ein hanebare Zunge.
Gut.
Weiß gar nicht, was du von mir willst. Wer sind sie überhaupt? Also, was wollen sie von mir?
Ich würde an der Stelle mal anfangen mit dieser wunderbaren Wikipedia-Dokumentation, sage ich
oh
schon.
Oh mein Gott.
Mit dieser wunderbaren Wikipedia-Definition, die du uns rausgesucht hast.
Ja, ich war hier richtig Sherlock Holmes. Ich habe hier richtig meine Hausaufgaben gemacht.
Total krass recherchiert. Ja, dann schieß mal los, Schatz. Was ist... mentale Gesundheit eigentlich.
Ich lese jetzt auch einfach ab, ne Leute, wir sind hier nicht im Schauspielhaus oder so, ich habe gar keinen Bock, irgendwas auswendig zu lernen. Und für alle, die jetzt sagen so, oh mein Gott, Wikipedia, wie unseriös. Ich habe auch deutlich professionellere Seiten gefunden, die, oh Gott, nee, das klang jetzt irgendwie falsch. Seriösere Seiten.
Oh professionellere Seiten.
Ich habe mich letztendlich für Wikipedia entschieden, weil diese Definition direkt zu verstehen ist. Bei allen anderen waren so viele Fremdworte mit drin. Gar keinen Bock, die alle jetzt zu erklären.
Da würden wir morgen noch hier sitzen, um die Fremdworte zu erklären.
Richtig. Okay. Und ich bin halt auch kein Lexikon, also da habe ich gar keinen Bock drauf.
Dann leg los.
Also, laut Wikipedia. Mentale Gesundheit ist ein Zustand des Wohlbefindens, in dem eine Person ihre Fähigkeiten ausschöpfen, die normalen Lebensbelastungen bewältigen, produktiv arbeiten und einen Beitrag zu ihrer Gemeinschaft leisten kann. Sie ist eine wesentliche Voraussetzung für Lebensqualität, Lebensbewältigung und soziale Teilhabe. So, das war's. Das ist super. Podcast beendet. Vielen Dank fürs Zuhören.
Au revoir. Ja, sehr schön. Okay, ja, das ist im Prinzip... sagt diese Definition alles darüber aus, was mentale Gesundheit ist.
Sie schneidet einmal alles irgendwie an.
Genau.
Ja.
Grundsätzlich ganz verallgemeinert ausgesprochen, mentale Gesundheit ist halt das, was wir alle brauchen, um unser Leben bewältigen zu können, durch den Alltag gut zu kommen, um die Lebensereignisse, denen wir tagtäglich begegnen, gut handeln zu können. Und ja, ich glaube...
interagieren zu können.
Ja.
Interagieren, überhaupt auch Beziehungen aufzubauen, jeglicher Art.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Also alle Lebensbereiche, die man sich vorstellen kann, die einen selbst im Privaten betreffen und auch nach außen hin.
Ja, unbedingt. Ja. Genau.
Ich habe auch nochmal selber aufgeschrieben dazu, dass die mentale Gesundheit ja auch ein Gesundheitsaspekt wie die physische Gesundheit ist.
Absolut.
Das ist mir nämlich zum Beispiel in der Therapie aufgefallen, dass ich ganz oft beides so von getrennt voneinander immer benenne. Dabei sollte man schon darauf achten, beides ganzheitlich zu sehen.
Yeah.
Also physisch sowie mental immer als ganzheitliches System zu betrachten, weil nicht umsonst gibt es Psychosomatik. Und es ist gut, das differenziert voneinander betrachten zu können, zum Beispiel... bei mir ist es halt so, dass ich ja ständig diese Schlafstörungen habe. Und zu wissen, dass die Schlafstörungen davon kommen, dass ich halt sehr unruhig bin, was halt wieder auf mentaler Ebene passiert, kann mir helfen, meine Schlafprobleme zu lösen. Hoffentlich irgendwann mal. So. Aber ich weiß halt, dass es nicht an meinem Bett zum Beispiel liegt oder dass ich die falsche Kleidung trage, was ja was Physisches wäre.
Ja, ich finde es sehr wichtig, dass man das voneinander abgrenzen kann, denn in meinem Fall beispielsweise bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ob die Schlafstörungen, die ich gelegentlich habe oder häufiger habe, daran liegen, dass ich momentan einfach ein bisschen zu viel auf den Rippen habe und dadurch vermehrt schnarche und die Schlafqualität dementsprechend wirklich mies ist. So. Also ich wache sehr oft früh auf und fühle mich nicht wirklich ausgeschlafen, aufgewacht, wie auch immer. Ich könnte im Prinzip den ganzen Tag im Bett liegen bleiben, tue es aber nicht, weil ich weiß, dass in die Gänge kommen zum Starten hilft. So.
Ja.
Und in dem Fall bin ich mir bewusst, dass es sowohl ein mentales Thema sein könnte, als auch ein körperliches oder eine Kombination aus beiden. So.
Ist ja
deswegen
meistens.
Ist das Abgrenzen ganz gut.
Ja, es ist ja meistens so, dass es irgendwie eine Kombi aus beidem ist.
Ja, und ich finde auch ganz wichtig, einfach an der Stelle zu erwähnen, dass mentale Gesundheit einfach ein sehr, sehr hohes Gut ist für uns alle, um Stress bewältigen zu können, um auch wirklich irgendwelchen anstrengenden Situationen gut begegnen zu können im Alltag. Und was mir auch wichtig ist an der Stelle zu sagen, ist, dass es nichts ist, wofür man sich schämen sollte. Also das ist zum Beispiel ein Punkt, den ich bei mir irgendwann gemerkt habe, dass dieses Kranksein oder dieses Mental nicht so leistungsfähig sein wie andere, mit denen ich mich verglichen habe, ein Schamgefühl ausgelöst hat. So. Und da einfach kann ich an der Stelle zumindest schon mal sagen, ja, dieses Schamgefühl ist normal. Das kommt aufgrund unserer Prägung und allem drum und dran. Aber es ist wirklich nicht so, wofür man sich schämen muss. Also wenn die mentale Gesundheit nicht so funktioniert, wie sie mal funktioniert hat oder wie man das bei anderen sieht, sollte das nichts sein, wofür wir uns schämen müssen. Tatsächlich.
Ja, das ist aber auch tatsächlich ja nicht nur eine reine Einstellungssache von einem selber, da die Scham abzulegen, sondern vor allem eine Umweltgeschichte. Also wie reagiert meine Umwelt, die Gesellschaft auf mich? Also ich fand das echt krass. Ich habe da tatsächlich relativ selten drüber geredet, weil ich, glaube ich, bis jetzt immer noch nicht so richtig einsehen will, wie heftig eigentlich diese Situation war. Ich habe ja diesen Zusammenbruch auf der Arbeit gehabt und hatte dann noch mit ein paar Kolleginnen vor Ort geredet. Und habe dann halt auch kein Geheimnis daraus gemacht, sodass ich halt einfach schon seit Jahren völlig am Eimer bin und erschöpft und ich kann nicht mehr und Depressionen und Angst und was weiß ich. Und gerade mit den Depressionen, also da habe ich mich so ein bisschen mehr fokussiert drauf, als ich mit denen drüber geredet habe. Und die Kollegin, von der ich es am wenigsten erwartet hatte, weil die immer super empathisch und auch sympathisch war, mit der konnte man richtig gut schnacken, die war diejenige, die mir dann so einen richtig dummen Kommentar an den Kopf gepfeffert hat oder ich glaube auch mit der Situation vielleicht nicht umgehen konnte, aber es war in dem Moment einfach richtig kacke, weil sie dann halt kam und irgendwie sowas sagte wie, ja, das ist ja eine reine Einstellungssache. So im Sinne von, ich muss mich ja nur genug anstrengen oder ich muss mir ja nur genug Mühe geben und dann bin ich ja auch wieder happy.
Bisschen zusammenreißen und alles ist schick.
Genau. Und ich in dem Moment, People Pleaser wie ich bin und halt auch, also ich brauche immer erstmal ein bisschen Abstand, um auf solche Situationen irgendwie reagieren zu können oder um manchmal auch zu verstehen, dass die Situation gerade voll übergriffig ist. Hab halt, also ich bin total drauf angesprungen, so ja und du hast voll recht und ja, ich mach ja und gib ja und war voll in so einem Rechtfertigungsmodus. Und Monate später ist mir halt so aufgefallen, okay, das war eigentlich voll uncool von dir, Charlene. So hättest du eigentlich ganz anders reagieren müssen. Und über die ganzen Jahre so ist mir bewusst geworden, wie krass übergriffig und stigmatisierend diese Aussage eigentlich war. Ich stehe vor diesem Menschen, ich bin tränenüberströmt, ich bin völlig im Eimer und offenbare mich. Und das Erste, was ich zu hören bekomme, ist dann so eine Aussage, von wegen, ich müsse mich ja eigentlich nur mehr zusammenreißen und das ist eine Einstellungssache, ob ich glücklich bin. Ja, es ist eine Einstellungssache im Sinne der Dankbarkeit, ne? Ich, keine Ahnung, Privilegien und was weiß ich was.
Ja.
Aber ich stehe doch nicht vor jemandem, erzähle ihm, dass ich eine Krankheit habe. Das ist ja auch so ein Ding. So viele Leute akzeptieren einfach nicht, dass Depression eine Krankheit ist.
Klar, es ist halt nicht körperlich greifbar. Es ist nichts, was man nachvollziehen kann, wenn man es nicht erlebt hat, tatsächlich.
Ja, und das ist halt ein Problem, weil ich sage diesen Menschen, dass ich eine Krankheit habe und bekomme so einen stigmatisierenden Spruch an den Kopf. Und ich habe mir ja schon vor Jahren diese Scham abgelegt, darüber zu sprechen. Ja. Also seit Jahren rede ich super offen über meine psychischen Erkrankungen und auch über meine Schwächen und Belastungen und womit ich Schwierigkeiten habe, weil ich mir einfach denke, ich habe keine Lust mehr darüber zu schweigen und ich will mir diesen Raum auch einfach nehmen.
Ja.
Und ich weiß, dass das eine Stärke-Sache ist. Also ich weiß, dass viele andere das auch nicht können. Gerade weil die meisten Leute eben so reagieren wie meine ehemalige Kollegin.
Klar.
Und das ist ein Problem. Solange die Leute nämlich nicht nachdenken, bevor sie reden. Und das ist mich auch so ein Ding, wo ich mir manchmal denke, manchmal hat man ja diese Vorurteile im Kopf und brettert die auch einfach raus.
Klar.
Völlig ungefiltert.
Ja.
Und dann entstehen solche Situationen. Oder man hat diese Vorurteile im Kopf und denkt nochmal kurz drüber nach oder versucht das Gespräch irgendwie anders zu lenken, das vielleicht eher als Frage zu formulieren oder, ne, keine Ahnung, halt einfach sensibler.
Das Bewusstsein dafür ist tatsächlich aber was, wo auch ich sagen muss, das habe ich erst lernen müssen irgendwann im Laufe des Lebens.
Ne? Ja.
Und ich glaube, das wird dieser Kollegin ähnlich gegangen sein. Vielleicht konnte sie empathisch auf viele andere Dinge reagieren und bei dem Thema hat sie einfach noch gar keine Berührungspunkte gehabt. Oder
ich habe tatsächlich eher die Vermutung, dass das wie bei vielen anderen ist, wenn die in diesem Modus ihr Leben lang oder lange Zeit stecken, in diesem Leisten, Leisten, Leisten. Ja. Die hatte auch Kinder. Ich weiß gerade nicht, alleinerziehend war sie, glaube ich, nicht. Aber keine Ahnung, wie es häuslich war. Auf jeden Fall war sie in einem ziemlich heftig gefestigten Modus, ne? Ständig arbeiten. Und die hat auch ständig Überstunden gemacht. Obwohl sie es nicht gemacht, also jeder um sie herum hat gesagt, hör auf und geh mal nach Hause. Und sie ist immer diejenige gewesen, die als Erste kam und Letzte ging. Und ich glaube, dass es ja auch viel mit der Mentalität zu tun hat.
Mit dem Mindset.
Das ist alles eine Mindset-Sache. Was für Glaubenssätze sie verinnerlicht hat. Und ich würde fast vermuten, dass da viel reinspielt mit, ich muss immer die Starke sein, ich muss immer leisten und Co. Und ich darf keine Schwäche zeigen. Und wenn dann auf einmal eine deutlich jüngere Kollegin vor einem steht, die diese Schwäche eingesteht und die auch vor allen anderen Leuten diesen Vorhang fallen lässt, dann ist das triggernd. Und in diesem Fall ist der Begriff auch zutreffend, weil die Person sich dann wahrscheinlich oder die Kollegin sich wahrscheinlich dann gedacht hat, wie scheiße ist denn das bitte, dass sie das hinkriegt und ich nicht? So, ich könnte ja eigentlich auch sagen, ich kann nicht mehr und tue es aber nicht.
Maybe, so. Ja. Also im Regelfall sind wir von Dingen angepisst, die wir bei uns selber wieder gespiegelt bekommen. Ne? Also das ist ja das, was uns meistens irgendwo kratzt, stichelt und stört, kratzt. Wie auch immer.
Genau. Ja.
Ja. Sehr, sehr gut möglich, auf jeden Fall. Ja. Also Fakt ist, man braucht sich dafür nicht zu schämen. Es ist wichtig, offen drüber zu reden. Deswegen machen wir das Ganze hier ja auch.
Ja.
Und das Feedback, was ich ja auch immer wieder bekomme, wenn ich so offen drüber rede, zu wildfremden Menschen, dass die immer erstmal sehr geschockt sind. Es ist immer erstmal so dieses, wow, krass. Und dann kommt nur so dieses Danke, dass du offen darüber reden kannst. So. Und
wow, krass im Sinne von, wow, das hast du? Oder nee, wow, du
wow,
bist
krass
so
im Sinne von, dass ich so ehrlich bin.
Okay.
Und das so offen wiedergebe. Also diese Reaktion ist mir schon öfters widerfahren.
Mhm.
Und das ist was, wo ich immer sage, ja, klar. Also für mich ist das was Selbstverständliches tatsächlich, weil ich einfach eine ehrliche Haut bin, Punkt Nummer eins. Und Punkt Nummer zwei, ich bin, wer ich bin, ich habe, was ich habe und ich stehe dazu.
Mhm.
So, indiskutabel.
Ja.
Und deswegen ist es für mich was ganz Natürliches, drüber zu reden, aber diese Reaktion machen mir dann immer wieder klar, wie problematisch das für viele Menschen ist, drüber zu reden.
Wie tabuisiert vor allem.
Absolut.
Ne?
Ja.
Und genau darauf wollte ich nämlich hinaus. Es ist das, was du gerade gesagt hast, dieses Schamthema. Man muss sich nicht dafür schämen und man sollte es auch eigentlich nicht.
Ja.
Aber dieses man sollte nicht funktioniert meistens nicht oder nur schwer, weil die Gesellschaft eben noch das ganze Thema so tabuisiert und so auch, also man fühlt sich ja ganz oft so, als ob man auf Eiern irgendwie läuft. Mhm. Man möchte nichts Falsches machen, man möchte nichts Falsches sagen. Andererseits möchte man aber auch nicht mit der Tür ins Haus fallen, wenn man selber betroffen ist und sich Raum nimmt oder Grenzen kommuniziert.
Ja, ja.
Es ist so hypersensibel, dieses Thema, dass es einem da echt schwer gemacht wird oder schwer gemacht werden kann. Ja.
Total.
Was ich gerade noch ganz wichtig finde zu sagen, weil das merke ich zum Beispiel ganz oft, wenn ich über mentale Gesundheit spreche oder daran denke, ich verbinde das irgendwie automatisch mit Krankheit.
Mhm,
dabei
absolut.
Ist das ja ein Teil. Also mein Körper ist mein Körper und der kann krank werden. Meine mentale Gesundheit ist meine Psyche, manche sagen ja auch die Seele des Körpers. Und die kann durchaus auch krank werden, aber muss es ja nicht zwingend. Ich fand das so spannend, weil du vorhin schon angesprochen hast, das Thema Stress. Also dass manche Leute zum Beispiel heftiger auf Stress reagieren als andere.
Mhm.
Und da droppe ich jetzt mal so einen richtig tollen Fachbegriff.
Hau raus.
Also irgendwo muss sich ja das Abi auch gelohnt haben. ich hab Psychologie im Abi gehabt und dadurch auch tatsächlich erst so richtig diese Liebe zur Psychologie kennengelernt.
Mhm.
Das nennt sich nämlich das Vulnerabilitätsstressmodell. Das besagt halt eben, dass manche Leute aufgrund der Genetik stressanfälliger sind als andere Menschen. Und das finde ich so höchst interessant, gerade weil wir ja diese stigmatisierenden Sprüche haben, wie du musst dich nur gut genug anstrengen,
absolut.
Jeder hat die gleiche Chancen. Bäh, 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 bäh.
Ja.
Und das ist halt eben nicht der Fall.
Richtig.
Alleine deine Umwelt spielt da schon so viel mit rein, was du mitkriegst als Kind und als junger Erwachsener, wie deine Psyche sich dann eben bilden oder reifen kann. Und vor allem das, was du mitkriegst. Geburtsprozess, die Schwangerschaft, die Gene deiner Eltern, das, was du dann entwickelst als Gene, spielt da alles mit rein und das wird gerade durch solche dummen Sprüche komplett ausgeklammert. So als ob jeder als Blaupause geboren wird und ja, dann mach mal halt was daraus.
Das ist aber auch das Denken, mit dem wir großgezogen werden in dieser Gesellschaft.
Ja.
Wir werden alle in eine Schablone gepresst, wir sollen auch alle nach einem Muster funktionieren.
Peter.
Genau. Und das ist was mit der Realität nicht viel zu tun hat.
Ja.
So, wir wachsen mit einem ziemlichen Schwarz-Weiß-Bild von so vielen Dingen auf. Und das ist auch bezogen auf mentale Gesundheit nichts anderes. Oder auf die Leistungsfähigkeit von Menschen ist es nichts anderes. Also es gibt so viele Menschen, die einfach null nachvollziehen können, dass es beispielsweise zwei junge Menschen wie uns gibt, die nicht arbeitsfähig sind.
Ja.
Kann doch nicht sein. Das geht doch nicht.
Das hatte ich ja einmal, vor ein paar Jahren, ich glaube, das war so dieser Wechsel rüber zum Jobcenter vom Krankengeld oder ne, irgendwas war da auf jeden Fall behördentechnisch. Und nee, das war die Sache um meinen Schwerbehindertenausweis. Mit irgendjemandem hatte ich da nämlich telefoniert von der Behörde und finde ich lustig, weil der Mitarbeiter klang halt auch relativ jung und macht mir dann aber daraus einen Vorwurf.
Ja.
Also so, ne, ich hatte irgendeine Frage zu meinem Vorgang. Und dann so diese natürlichen Abfragen der Daten und dann halt das Geburtsdatum genannt und dann so, du hast richtig gemerkt, wie diese Person gestockt hat.
Ja.
So, da war ich ja, glaube ich, noch 29 und dann so 29 GDB von 50 und das und das und das. Und ich so, ich bin recht jung. So, ne? Und das fand ich einfach so, so witzig zu hören oder zu beobachten, so wie diese Person dann einfach so komplett stockt.
Weiß halt, was ist, was einem nicht alltäglich begegnet.
Ja.
Was nicht dem normal zuzuordnen ist, dass man gewöhnt ist.
Ja.
Also der Norm, dem Alltäglichen. Und deswegen wirft es einen erstmal aus der Bahn. Auf
junge
jeden Fall.
Menschen sind,
na klar.
Junge Menschen sind agil, die sind leistungsfähig, die sind arbeitsfähig und Punkt.
Genau.
Das war ja auch damals bei mir nach der Ausbildung. Ich habe kurz nicht aufgepasst, habe den Vertrag einfach unterschrieben und erst nach der Unterschrift gesehen, dass das ein Vollzeitvertrag war. Mhm. Und dann noch direkt in dem Moment bei meiner Vorgesetzten gefragt, ob man das nicht doch nochmal eben rückgängig machen könnte und daraus einen Teilzeitvertrag machen kann. Ah, wegen der Kinder, wegen der Familie. Ich habe keine Kinder und ich möchte auch keine Kinder. Und ich gucke diese Frau an und sage, nein, wegen mir, weil ich das gar nicht leisten kann.
Mhm.
Oh ja, nee, also das müssen wir ja erstmal dann beantragen bei der und der Stelle. Ich muss also praktisch erstmal beantragen, dass ich Teilzeit arbeiten möchte. Ich muss jemandem rechtfertigen, warum ich als Mitte, Ende 20-Jährige Teilzeit arbeiten möchte.
Ist generell so ein Thema.
Und by the way, will jetzt hier niemandem den Schwerbehindertenausweis irgendwie schmackhaft machen. Aber aufgrund dieses Ausweises müsste ich zum Beispiel diese Diskussion nicht mehr führen.
Korrekt.
Ich habe ein Recht auf Teilzeitarbeit.
Ja, absolut. No. Ja. Ist auch das, wichtig. Also für sowas gibt es diese Ämter, diese Wege und diese Mittel, ja. Ne?
Ja.
Also, genau, also das ist in meinen Augen auch wirklich der Grund, warum man sagen kann, mentale Gesundheit ist ganz allgemein ein Thema, das uns alle betrifft.
Mhm.
Wirklich jeden von uns,
ja.
Weil A, ändert sich mentale Gesundheit im Laufe eines Lebens. Wir haben alle unterschiedliche Lebensphasen, wir haben unterschiedliche Stressphasen im Leben und. Und auch können sich gewisse Dinge manchmal auch erst später im Leben manifestieren. Also es gibt Leute, die halt erst mit 50, 60 in krasse Depressionen reinrutschen und dann erst durch die Therapie merken, was sie ihr Leben lang eigentlich mit sich geschleppt haben.
Mhm.
Wie sie ihr Leben lang hinter einer Maske gelebt haben, die sie entwickeln mussten, irgendwann in ihrer Kindheit, um zu überleben.
Und ich glaube gerade, also wenn wir von 50, 60-Jährigen sprechen, dann ist das ja auch wieder so ein Generationsding. Also wenn wir 50, 60 sind, dann ist das ja wieder so ein anderer Sprung, weil dann haben wir praktisch hinter uns junge Leute, die alle wahrscheinlich schon Therapieerfahrung haben oder vielleicht auch schon auf unserem gleichen Niveau. Und wenn wir jetzt von 50, 60-Jährigen sprechen oder vielleicht auch älter, also in Richtung Boomer-Generation, das ist ja auch eine ganz andere Zeit gewesen.
Total.
Also ich merke das ja in meiner eigenen Familie. Wir haben so ein krasses Generationstrauma, was praktisch erst durchbrochen wurde durch mich, meine Schwester, mein Cousin, weil wir irgendwann gesagt haben, wir können nicht mehr und angefangen haben, Therapie zu machen. Aber der Rest in unserer Familie ist da halt irgendwie gar nicht so rangekommen. Das ist nie ein Thema gewesen. Da war einfach nur Thema Überleben und Funktionieren.
Genau. Und das liegt aber nicht nur an der Prägung dieser Generation, sondern es liegt auch an den Mitteln und Möglichkeiten, die einfach da waren und da sind.
Ja gut, ich würde jetzt fast behaupten, dass damals genauso viele Therapieplätze vor Ort waren wie jetzt, weil das ist nämlich genau das Problem mit den Kassensitzen.
Das kann ich jetzt so gar nicht konkret sagen. Das Einzige, was ich wirklich weiß, ist, dass das, was du gerade beschreibst, dass quasi deine Generation, also ob das jetzt Cousin, Cousins, Schwester, Freunde, wer auch immer ist und auch meine Generation tatsächlich, also ich stelle das ja genauso fest, alle Menschen, die ich bisher in der Klinik kennengelernt habe, im Therapiekontext kennengelernt habe, denen geht es tatsächlich so ziemlich allen so, dass sie die Ersten in ihrer Familie sind, die Therapie machen.
Ja.
Und die jetzt quasi anfangen, Generationstraumata aufzuarbeiten. Dinge, die ihnen von ihren Eltern mitgegeben wurden, wo sie dann in der Therapie oder in dem Gespräch mit ihren Eltern dann irgendwann auch merken, ja, die haben das wiederum von ihren Eltern gekriegt, Nachkriegsgeneration oder vielleicht sogar Kriegsgeneration, je nachdem. Und wir sind die Ersten, die tatsächlich das Privileg haben, das jetzt so aufzuarbeiten und da genau so hinzugucken.
Ja.
Und die auch, ja, den Mut haben, das zu tun, glaube ich. Das ist auch ein Punkt.
Aber ich glaube, das ist auch wieder so eine kollektive Geschichte.
Gut möglich.
Weil, also ich meine, also nochmal zu diesem Thema mit den Kassensätzen. Das ist ja das Problem, was wir heute haben. Wir haben ja heute vermeintlich so viele PatientInnen, also so viel Andrang auf zu wenig niedergelassene, zugelassene, sagen wir es mal, Therapeuten. Und das Problem ist ja nicht, dass wir zu wenig Therapeuten haben, sondern dass es zu wenig Kassensitze gibt, weil natürlich im Schnitt, würde ich jetzt vermuten, mehr gesetzlich Versicherte unterwegs sind als privatversicherte Leute, die auf Selbstzahler und Co. irgendwie dann zurückgreifen können. Das heißt, diese Kassensitze sind eigentlich essentiell für die Versorgung von Menschen, was diesen ganzen mentalen Gesundheitsaspekt irgendwie angeht. Und ich meine mal irgendwo gehört zu haben, dass das immer noch so ein Ding ist von, was damals mal verfügbar war und wie sozusagen weitergearbeitet wurde. Und damals ist der Andrang einfach noch nicht so hoch gewesen. Und da ist man halt davon ausgegangen, okay, wir brauchen gar nicht diese Entwicklung dahin, dass wir jedes Jahr 50 neue Plätze zum Beispiel neu belegen müssen oder neu vergeben können und sollen. Und irgendwie stagnieren die Krankenkassen da, obwohl von allen Seiten geschrien wird, wir brauchen mehr verfügbare Kassenplätze, passiert halt nichts. Das ist natürlich auch eine Geldsache, weil so ein Kassensitz mal eben ein paar hunderttausend kostet. Das ist nicht gerade günstig, das kann sich nicht mal eben so jeder ausgelernte Therapeut leisten. Und gleichzeitig habe ich das Bild im Kopf, wie sich das mit Online-Dating entwickelt hat. Online-Dating war Anfang der 2000er noch voll so ein, oh, pass bloß auf und oh mein Gott, wen triffst du da? Absolut nachvollziehbar, das Internet ist ja auch erst praktisch in den 90ern publik und groß geworden. Da ist natürlich die Vorsicht ziemlich groß gewesen und auch diese Verunsicherung, na, auf was trifft man da?
Ja.
Geht das eigentlich wirklich so oder wie geht das eigentlich? Die Berührungspunkte waren ja gar nicht richtig da. Und ich glaube, je verfügbarer das wurde und auch je mehr Leute sich getraut haben, da mache ich mich jetzt wieder einen Schwenk zur mentalen Erkrankung und Therapie, je mehr Leute auf das zurückgreifen, desto mehr redet man darüber, weil man sich mit Freunden darüber oder mit der Familie vielleicht austauscht und desto mehr trauen sich dann vielleicht auch andere Leute, das zu nutzen, weil man hat ja schon dieses bekannte positive Erlebnis im Sinne von einer Erfahrung einer anderen Person irgendwie mitgekriegt und es funktioniert ja. Es ist zu wenig anscheinend, aber es funktioniert ja doch irgendwie.
Ich denke auch, dass ein wichtiger Punkt, der mit reinspielt, warum in unseren Generationen das jetzt eher ein Thema ist, sich auch zu trauen, zur Therapie zu gehen und alles drum und dran.
Wir haben ein ganz anderes Bewusstsein dahingehend entwickelt.
Genau, und ich glaube, das liegt einfach an ganz vielen unterschiedlichen Voraussetzungen, die einfach unsere Eltern beispielsweise nicht hatten, nicht mit denen sie nicht groß geworden sind. Ob das Präsenz des Themas vielleicht in den Medien ist oder vielleicht mal in Dokumentationen oder Stars, die sich outen, dass sie Depressionen haben.
Ja.
Thorsten Sträter, ne? Kurt Krömer, das sind also Beispiele.
Ja.
Menschen, die das wirklich sich getrauen, auch öffentlich mal auszusprechen. Und dadurch nimmt das wieder als Vorbildfunktion anderen Leuten die Scham.
Ja.
So, und das ist ja auch einer der Gründe und unsere Motivationsgründe, das hier zu tun.
Ja, und es bricht ja auch mit dem Stigma. Ne?
Genau.
Also ich sage jetzt mal so, wenn Kurt Krömer sagt, er ist von Depression betroffen, macht das, glaube ich, ganz viel mit Leuten, weil dann auf einmal so dieser Bruch einfach stattfindet. Dieser super sympathische, charismatische und auch witzige Mensch, der immer so locker und gelöst wirkt, der soll unter so einer dunklen, schweren Krankheit leiden. Das ist natürlich dann auch wieder so ein, also es macht einen auch irgendwo nahbar und gibt einem selber vielleicht auch das Gefühl, gar nicht immer funktionieren zu müssen,
so
wenn man vielleicht selber auch diese Dinge bei sich wahrnimmt.
Ja.
Ja.
Fallen dir noch irgendwelche Beispiele aus der Vergangenheit ein, wo es für dich so Missverständnisse gab zum Thema mentale Gesundheit? Also bevor du betroffen warst davon, nicht mehr mental gesund zu sein? Ich meine, im Regelfall befasst man sich ja vorher nicht damit. Oder zumindest nicht bewusst.
Also ich habe damals, bevor ich betroffen war, also selbst als ich betroffen war, hat es lange gedauert, bis ich mal wirklich diesen Schwenker hingekriegt habe, mir da ein Bewusstsein aufzubauen. Oder mich da irgendwie, also ich habe halt durch die Schule, durch das Abi, weil ich da ja wie gesagt Psychologie als Kernfach hatte, ich hatte immer ein ja fast schon wissenschaftliches Interesse an der Psychologie und zu der Zeit fing das ja dann auch mit den Panikattacken bei mir an und da hatte ich sogar noch mit meinem Lehrer geredet von wegen, oh, ich glaube, ich bin viel zu betroffen, ich glaube, ich muss das Kernfach wechseln, ich kann das gar nicht aushalten und so. Wo er dann nämlich auch zu mir sagte, naja, was glaubst du, wie es mir im Studium ging? Ne? Also ich habe da auch ganz viele Dinge auf einmal bei mir wahrgenommen und habe gedacht, ich habe auf einmal alles oder habe wirklich auch was erkannt, ne? Weil man erst dadurch darauf irgendwie kam und hat mir praktisch Mut gemacht, mich auch abspalten zu können von diesen Sachen, dass ich halt diese Sicht selber entscheide, wann ich was sozusagen anwende. Und ich glaube, das war ein guter Rat, zumindest für die Schulzeit. Aber danach war es halt so, ja, ich habe mir unfassbar viele Sachbücher und Co. halt gekauft, weil ich einfach ein Interesse generell an dieser Wissenschaft hatte. Aber ich habe das irgendwie immer noch sehr viel von mir selber weggetrennt, dass ich zum Beispiel mir Dinge geholt habe wie irgendwelche Ratgeber oder Erfahrungsberichte oder sowas. Weil, nee, wollte mein Ding machen und Co. Und irgendwann habe ich aber diese Schotten mal aufgemacht. Und wenn ich heute so daran denke, dann, also mir fallen halt solche Sachen ein, wie dass ich mich immer noch extrem mit anderen Leuten vergleiche. Vergleiche mich nicht mehr so krass mit Leuten, die einen ganz anderen Lebensstil haben als ich, die zum Beispiel neurotypisch sind oder die gesund sind. Aber ich vergleiche mich zum Beispiel viel mit Menschen aus meiner Bubble, die ADHS haben oder die autistisch sind oder die eine Angststörung, Trauma, was weiß ich was haben. Und das ist natürlich blöd, weil wir haben vielleicht diese Gemeinsamkeit, aber wir haben ja trotzdem nicht den gleichen Lebenshintergrund und wir haben auch gar nicht die gleichen Ressourcen. Und das ist etwas, wo ich mich immer dann erstmal bewusst rausholen muss. Und je nachdem, wie mein Gemütszustand an dem Tag ist, klappt das mal besser oder mal weniger gut, mich da dann auch wieder rauszuholen. Oder was mir halt sehr früh in der Therapie aufgefallen ist, und das merke ich ja heute auch immer noch, dieser direkte Bezug zu diesem Stigma, man muss immer stark sein, man darf keine Schwäche zeigen. Also spätestens an dem Punkt, wo es an die Glaubenssatzarbeit ging und man sich damit halt eben auseinandersetzen musste, habe ich diese Zusammenhänge gesehen im Sinne von, wie fälschlich man an diese Thematik praktisch rangeht oder wie fälschlich man Dinge beigebracht bekommt als Kind, weil natürlich gibt es Phasen im Leben, da muss man auf gut Deutsch gesagt die Arschbacken zusammenkneifen.
Immer.
Und Zähne zusammenbeißen und mal eben sich irgendwo durchkämpfen. Aber es ist ein Unterschied, ob das eine kleine Phase ist und ob das jetzt gerade etwas Anstrengendes ist, wie, keine Ahnung, du machst beim Sport jetzt die nächste Einheit zum nächsten Gewichtstyp oder so. Das ist dann die ersten 2-3 Mal ein bisschen heavy. Aber dann gewöhnst du dich dran und dann ist es auch das, was dein Körper aushalten und auch braucht.
Mhm.
Bei mentaler Gesundheit ist es, wenn du ständig über deine Grenzen gehst, wenn du ständig deine Bedürfnisse ignorierst, deine Körperreaktion und Co. immer wieder über dich rüber gehst und das nur um einem Bild zu entsprechen oder in ein System reinzupassen, dann machst du dich kaputt.
Richtig.
Und das dankt dir weder dein Körper noch deine Psyche noch deine Umwelt. Kein Chef der Welt und keine Freundesgruppe oder Familie der Welt wird da stehen und sitzen, wenn du gestorben bist und sagen, ja, sie war ja immer so engagiert und angestrengt und bemüht.
Und so arbeitsam, genau. Ja. So ist es.
Das ist kein lebenswertiges Leben. So, also keiner macht das gerne, so zu leben, wenn man keinen Spaß mehr am Leben hat.
Richtig.
Weil die Psyche einfach so, ne? Ja.
Ja, also ich muss sagen, für mich war auch so dieses Thema mentale Gesundheit, bis ich erkrankt bin, war nie ein Thema.
Mhm.
Es war einfach so dieses Übliche, dass man, ich habe schon immer gern anderen Menschen zugehört, viel mit anderen Menschen gesprochen. Mhm. Und ich war auch echt ein super Kummerkastenonkel für alle Menschen in meiner Clique, Klasse, wie auch immer.
Mhm, kenne ich.
Von daher hat mich auch da schon rudimentär das Thema Psychologie immer interessiert, weil ich gewisse Dynamiken einfach sehen und erkennen konnte.
Mhm.
So. Und Muster erkannt habe, warum Menschen jetzt das und das gemacht haben und dann dementsprechend auch vielleicht, es gab mal ein Beispiel von einem Pärchen, was wir in der Klasse hatten, die haben sich irgendwie an einem Tag, wo wir alle unterwegs waren, nicht mehr mit dem Arsch angeguckt und dann habe ich mit beiden einzeln gesprochen und die konnten mir dann erzählen, was der andere gemacht hat und ich konnte sagen, ja, vielleicht liegt es da und da dran und sollte da aber vielleicht mal drüber reden und dann habe ich ein ähnliches Gespräch mit dem Partner gehabt. Genau das gleiche Thema, wo ich dann sagen konnte, ja, vielleicht ist das und das so der Hintergrund, aber es macht halt Sinn, wenn ihr drüber sprecht. So ein paar Stunden später haben die gesprochen, alles war ja fein.
Eigentlich ja wieder ein Wink in die Richtung, wie wichtig kommunizieren ist.
Genau, das Thema Reden ist halt einfach, Reden hilft. Punkt.
Ja.
Ne, war einfach so unsere also wirklich auch unser Lieblingsspruch in der Klinik irgendwann, weil es einfach so simpel und so einfach wahr ist. So. Aber dieses Thema mentale Gesundheit hat mich, wie gesagt, so vorher noch nie beschäftigt oder betroffen. Man hat mal von Depressionen gehört und allem drum und dran, aber konnte sich nie richtig drunter vorstellen, außer dass derjenige ganz traurig ist und an Selbstmord denkt, im schlimmsten Fall.
Also ich kann mich nur daran erinnern, es gab gefühlt, ähnlich wie beim ADHS heute, vor so 15 Jahren oder so 15, 10 Jahren, so einen medialen Boom um das Thema Depression. Ständig war das auf irgendwelchen Titelblättern, ständig war das irgendeine Headliner-Story oder sowas. Ständig hast du irgendwelche Dokumentationen oder Berichte im Fernsehen darüber gesehen. Und das ist einerseits halt gut, weil es Bewusstsein schafft, aber andererseits kann ich mich auch noch daran erinnern, wie viel Stigma da halt drin stand oder wie viel Vorverurteilung halt eben auch. Mhm. Und das ist halt ein Problem.
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Was mir jetzt gerade noch eingefallen ist, ist zum Beispiel, dass ich während meiner Healing Journey, Leute, ich bin chronisch online, sorry, ich saug diese Begriffe einfach auf. halt auch aufgefallen ist, dass ich ganz oft davon ausgegangen bin, dass das, was für die Allgemeinheit empfohlen wird, auch das ist, was ich anwenden muss.
Klar.
Also zum Beispiel, wenn ich jetzt bei meinem Arzt gesessen habe und gesagt habe, ey, ich habe schon wieder ständig dieses Herzstolpern und das macht mir voll Angst und mein Herz ist bestimmt krank und jedes Mal dabei rauskam, dass mein Herz kerngesund ist, dass es halt einfach nur der Stress ist, der mich innerlich krank werden lässt und mein Herz stolpern lässt, mir dann halt eben empfohlen wurde, mal wieder ein paar Gänge runterzugehen, Ruhe und Entspannungstechniken anzuwenden, mehr Achtsamkeit und das ist an sich auch richtig. Aber wenn mir vom Arzt stumpf empfohlen wird, Yoga zu machen, hilft mir das nicht. Ich glaube, wir alle oder die meisten kennen alle Maddie Morrison und ich liebe diese Frau für ihre Kanäle und für ihren Input und für all das, was sie da yogatechnisch teilt. Und ich finde es auch richtig geil, dass sie sich die Mühe macht, ich glaube fast jeden Monat oder zu bestimmten Zeiten immer auch diese Yoga-Pläne dann zu machen mit ihren eigenen Inhalten.
Mhm.
Und ich habe mir schon so oft vorgenommen, diesen Monat werde ich zur Yoga-Queen oder was weiß ich was, weil diesmal ziehe ich das durch, jeden Tag ihren Plan da irgendwie zu verfolgen. Und ich bin jedes Mal kläglich gescheitert. Nicht, weil die Pläne schlecht sind oder weil diese Einheiten schlecht sind, sondern weil ich die Routinen brauche. Ich muss die Videos kennen. Ich muss wissen, was als nächstes passiert. Und ich glaube, das ist auch wieder dieses Autismus-ADHS-Ding, dieses Dinge gewohnt sein. Deswegen gucke ich zum Beispiel auch immer die gleichen Serien und Filme. Das gibt mir ein gewisses Gefühl von Sicherheit.
Mhm.
Und ich kann mich gerade bei Yoga, kann ich mich nicht drauf einlassen und vor allem entspannen und zur Ruhe kommen, wenn ich gar nicht weiß, was als nächstes passiert oder wenn ich gar nicht weiß, welche Figur da gerade genannt wird oder so. Und das sind halt Sachen, wo ich merke, okay, man muss irgendwie in diesen Empfehlungen für die Allgemeinheit seine Sparte irgendwie finden oder herausfinden, wie das für einen selber funktioniert.
Ja.
So diese stumpfe Empfehlung, gehen Sie doch mal spazieren oder machen Sie doch einfach mal ein bisschen mehr Yoga. Das ist zu verallgemeinern für mich und vor allem auch dann zu sagen, ja, mach mal das, was alle machen und alle machen zum Beispiel dann einen Yoga-Plan oder gehen in ihrem Fitnessstudio zum Yoga-Kurs. Das funktioniert für mich nicht.
Ja. Das ist generell ja ein Thema, ne? Also ich glaube auch, wenn wir jünger sind, nehmen wir die Dinge, die wir beigebracht, gesagt bekommen haben, nehmen wir alle für bare Münze, saugen das in uns auf. Das ist unsere Realität, das ist unser, so muss die Welt sein, so ist die Welt. Und wenn wir dann als Erwachsene, junge erwachsene Menschen in die Welt gehen, lernen wir mehr und mehr, dass es alles nicht ganz so ist, wie wir es beigebracht bekommen haben. Es ist nicht alles ganz so schwarz-weiß.
Ja, ich weiß gar nicht, ob
viele Unterschiede.
Ob das nur das ist. Also das spielte auf jeden Fall mit rein, aber ich glaube, es ist auch ganz viel mit, wer bin ich eigentlich und was brauche ich?
Keine Frage, ja,
ne?
Auf jeden Fall. Das findet man ja gerade als Heranwachsender und als junger Erwachsener erstmal raus oder findet man im Idealfall in dem Alter raus.
Ja, also, ja, ne? Stimmt, ja.
Das ist ja auch wieder bei jedem Menschen unterschiedlich. Also jeder Mensch hat eine andere Reise hinter sich, jeder Mensch hat andere Umstände. Viele haben auch gar nicht die Zeit, sich da wirklich mit auseinanderzusetzen, wer sie sind, was sie wirklich brauchen.
Zeit ist so ein heftiges Privileg.
Absolut, total. Also das ist auch wirklich ein Privileg, wo ich weiß, dass wir beide, also es ist ein seltsames Privileg durch diese Krankheiten, die wir haben, aber dadurch ist einfach Zeit da, um sich mit gewissen Dingen beschäftigen zu können.
Ja.
Was ein Mensch, der von früh bis spät rackern muss, vielleicht noch seine Kinder ernähren muss und alles drum dran,
oder
gar nicht hat.
Oder jemanden pflegt oder so.
Jemanden pflegt und. Das sind ja alles so Faktoren, die man einfach mit bedenken muss. Und
wollte ich gerade sagen.
Jeder Mensch hat einen anderen Background und ein anderes Leben. Und von daher ist das für viele auch einfach echt verdammt schwer, dahin zu fühlen und rauszufinden, wer sie sind und was sie wirklich brauchen. So.
Da geht so viel mit rein. Also ich habe mich so lange auch dafür geschämt, zum Beispiel die Nyan Cat anzumachen oder SpongeBob immer noch wieder zu gucken oder immer noch mit Mitte, Ende 20 Zelda so zu lieben wie eine Achtjährige, sage ich jetzt mal.
Ja.
Oder wie es mir damals mit 8 irgendwie ging. Ich habe mich dafür geschämt, weil man ja ständig dann, gerade wenn man sowas Kindliches für sich entdeckt, immer abgestempelt wird als kindisch und unreif und ne, werd mal erwachsen und so ein Zeugs. Aber warum? Also ich meine, das ist doch totaler Schwachsinn, wenn ich merke, das tut mir gut oder das hilft mir, mich zu erholen und ich habe ja als Erwachsener trotzdem noch andere Qualitäten. Also ich verhalte mich ja nicht wie ein Kind. So. Warum darf ich dann nicht auch irgendwie kindliche Hobbys noch an mir entdecken und die ausleben? Das ist doch totaler Schwachsinn.
Absolut. Das ist auch was ich auch erst lernen musste, weil für mich auch irgendwann dieser Punkt war, ab einem gewissen Erwachsenenalter, das ist Kinderkram, das darf dich nicht interessieren oder darf andere nicht interessieren. Dann habe ich das abgetan. So.
Ja.
Auch da musste ich erst lernen, dass das vollkommen fein ist und dass wir alle ja letzten Endes, also in der Therapie gibt es ja dieses Konzept vom inneren Kind und so weiter und so fort. Und das erstmal zu akzeptieren, war für mich harte Arbeit. Das hat richtig, richtig lange gedauert, dass quasi in mir immer noch mein kleines und junges Ich steckt und alle Altersklassen, die ich hinter mir habe, jede Lebensphase, steckt irgendwo noch in mir, diese Persönlichkeit, dieser Anteil. Und dass der einfach manchmal durch gewisse Sachen durchkommt und in gewissen Situationen einfach ein bisschen Caring braucht, in den Arm genommen werden will, mit eben solchen kindlichen Dingen beispielsweise.
Ja.
Das ist was ich erst lernen und akzeptieren lernen musste.
Mhm.
Und was ich auch erstmal embracen lernen musste.
Er ist nicht chronisch online, aber das schwappt über.
Nein, das schwappt über. Das ist auch so ein Lieblingsbegriff zwischen meinem Bruder und mir.
Ah, okay. Bro-Life.
Total.
Alles klar.
Und ja, also da ist es, gerade wenn man das erstmal gelernt und verstanden hat, begreift man viel mehr, woher das kommt, dass man einfach manchmal das Bedürfnis hat. Für mich ist so ein totales Comfy-Ding beispielsweise, mir einen warmen Schokoladenpudding oder Vanillepudding selbst zu kochen.
Ja.
Das ist ein Kindheitsding. Mhm. Oder wenn ich Bock habe auf Milchreis oder Grießbrei mit Zucker und Zimt und sauren Kirschen, ist das meistens deswegen, weil mir gerade irgendwas fehlt oder weil dieser Anteil in mir gerade Bedarf danach hat.
Ja.
So. Und das zu lernen, dahin zu gucken und auch so differenzieren zu können und das auch akzeptieren zu können, ist okay. Ich bin gerade auf Diät oder weiß der Geier was oder will gerade auf meine Linie achten und mache besonders viel Sport und will kein Süßkram essen. Aber heute ist dieser Tag, wo dieses Craving besonders stark ist. Also braucht mein inneres Kind, aus welchen Gründen auch immer, braucht es gerade. Also gebe ich es ihm.
Mal abgesehen davon, dass es sowieso auch gerade in solchen Sachen wichtig ist, ein Gleichgewicht zu haben und sich Dinge nicht, also Lebensmittel nicht zu verbieten. Ja, es ist so wichtig, das innere Kind mit in seinen Alltag zu beziehen.
Total.
Weil gerade wenn ich jetzt zum Beispiel an meine Angststörung oder meine Ängste irgendwie denke, da spielt ja ganz viel das Kind mit rein oder das innere Kind.
Absolut.
Ich habe so viel als Kleinkind erlebt, wo Lücken oder Mängel entstanden sind oder wo auch Trauma entstanden ist, worum sich auch im Nachhinein gar nicht mehr gekümmert wurde, weil kein Bewusstsein dafür da war. Ich selber habe es als Teenager sowieso nicht wahrgenommen. Ich war auf einer ganz anderen Schiene unterwegs. Da können wir gerne ein anderes Mal drüber reden. Und heute merke ich halt ganz oft, dass wenn so Situationen aufkommen, die angsteinflößend für mich sind und ich die im Nachhinein analysiere und frage, was hätte ich gebraucht oder was habe ich vielleicht gut gemacht, was mache ich beim nächsten Mal besser oder auch andersrum, dass es ganz oft Erinnerungen oder Triggerpunkte aus der Kindheit sind.
Ja.
Und dass es eigentlich mein inneres Kind ist, das immer noch nicht richtig wohlbehütet sozusagen ist. Und ich glaube, das dauert bei mir auch noch, weil da einfach ganz, ganz viel auf ist. Aber das alleine zu wissen und sich dann darum auch kümmern zu können, das ist ja das, worum es geht. Ich glaube, man ist nie austherapiert, in Anführungszeichen. Man ist auch nie so richtig am Ende, weil man sich auch immer weiterentwickelt. Also weiterentwickelt im Sinne von, du wirst älter, du entwickelst dich weiter.
Genau.
Und dementsprechend werden auch die Bedürfnisse, die dein inneres Kind vielleicht hat und die du vor 10 Jahren super gemanagt bekommen hast, vielleicht in 10 Jahren wieder schwieriger zu managen sein, weil du gerade ganz andere Lebensumstände hast.
Genau, unterschiedlich.
So. Genau.
Und es können ja auch ganz, ganz viele Dinge, das ist ja auch so ein Punkt, also gerade bei Depressionen und Ähnlichem sagt man ja auch, dass wenn man einmal davon betroffen war, man immer so oder so ein gewisses Risiko besteht, dass man wieder von ihm betroffen wird im Laufe des Lebens.
Ja, diese Autobahnen im Kopf sind halt schon da und die können halt immer wieder genutzt werden.
Genau so sieht's aus. Und das ist natürlich mit rezidivierenden Depressionen, die quasi schon chronifiziert sind, ist das nochmal ein ganz anderer Schnack.
Ja.
Aber selbst wenn das nicht der Fall ist und man nur eine depressive Episode hatte, ist man einfach anfälliger dafür, dass einem das wieder passiert.
Ja.
So. Dahinter stecken dann ja auch meistens diese ganzen Kindheitstraumata und so weiter und so fort oder irgendwelche späteren schweren Traumata. Deswegen kann es manchmal auch sein, dass im Laufe des Lebens das einfach erst viel später man so weit ist, dass irgendwas dann sein darf und irgendwas raus darf und sich den Weg bahnt.
Ja,
so.
Genau.
Und ich glaube, deswegen ist auch das Thema Prävention ein ganz wichtiges.
Ja.
Deswegen ist es auch wichtig, ein Bewusstsein dafür zu entwickeln.
Ja, also ich glaube, Gesellschaft können wir nicht so aktiv beeinflussen, wie
Klar.
wir wollen, dass wir da an einem Punkt kommen. Aber ich glaube, immer darüber zu reden und sein Umfeld da einfach schon zu integrieren, ist ja ein bisschen wie auch Infektionen funktionieren. Der eine kommt da und der pusht es dann wieder an zwei, drei andere und so verteilt es sich wieder. Und so ist natürlich dann die Hoffnung, dass man so vielleicht die Gesellschaft irgendwie dazu bringt, Bewusstsein dahingehend zu entwickeln und auch toleranter und empathischer damit irgendwie zu sein.
Es ist wie mit allem, es fängt erstmal bei dir selbst an. Und wenn du selbst ein Bewusstsein dafür entwickelst.
Alles Mindset.
Genau. Es ist einfach nur das Mindset, ob du Millionär wirst oder nicht.
Du musst einfach nur ein richtiger Löwe und Alpha sein.
Genau, total. Genau.
Grauenhaft.
Nee, also worauf wir hinaus wollen, ist einfach dieser Punkt, wirklich ein Bewusstsein dafür zu schaffen, hinzuschauen. Es gibt immer irgendwelche körperlichen Anzeichen, bevor der Rest kommt. Immer. Also das ist das, was ich gelernt habe. Dieses Schlafstörungen haben, regelmäßig Kopfschmerzen haben. Oder
ich
auch,
glaube, das ist tatsächlich schon ziemlich weit.
Da ist man schon sehr weit. Da gibt es vorher schon noch andere Dinge, die man vielleicht noch gar nicht mitkriegt, die mir jetzt auch gar nicht einfallen, weil ich nur noch diesen, Müdigkeit, permanent müde sein, genau. Schlechten Schlaf haben, schlechten Schlaf kommen oder schlecht durchschlafen können.
Ich würde tatsächlich noch gar nicht in Richtung mit diesen Schlafstörungen gehen. Ich glaube, es fängt wirklich damit an, dass du vielleicht wirklich einfach nur müde bist.
Ja.
Du bist vielleicht müde und bist empfindlicher. Keine Ahnung, vielleicht hast du den Geburtstag letzten Monat von einer Freundin noch besser ausgehalten als den in 2 Monaten von einer Freundin. Und so steigert sich das dann hoch. Dann kriegst du irgendwann, wie du ja jetzt in den letzten Wochen auch, Sehstörungen,
mhm.
Muskelzuckungen. Wer kennt's nicht?
Stimmt.
Das Auge, das Augenlid zuckt ständig oder absolut. Irgendein anderer Muskelteil ständig am Zucken. Und so steigert sich das. Und geht's von da an, geht's dann, ne, wie du gerade schon gesagt hast, Schlafstörungen, dann ist man komplett unerholt.
Mhm.
Dann kriegt man auf einmal ständig Kopfschmerzen, weil hier oben rappt's, aber hier ändert sich's ja auch.
Genau. Und.
Je angespannter und achtsamer, das ist jetzt ein bisschen tückisch, aber achtsam im Sinne von, ich muss immer auf der Hut sein und alles so unter so einer Bedrohung oder so einem roten Schimmer irgendwie zu sehen.
Permanent, ne? Angespannter, ja.
Genau. Wenn du so durch die Gegend halt mit dieser Haltung läufst, dann ist dein Körper ja auch aktiv, weil du bist im Überlebensmodus.
Das ist beispielsweise was, woran ich mich heute immer wieder dran erinnere, dass bevor ich so krank wurde, ganz, ganz oft, wenn ich bei der Küchenarbeit war oder ähnliches, immer meine damalige Partnerin ankam und sagte, nimm doch mal die Schultern runter.
Ja, ja.
Beim Schneiden von Gemüse und sonst irgendwas. Ja. Ich stand immer so da und ich habe das null gecheckt. Und wenn ich das dann bewusst locker gemacht habe, habe ich gemerkt, wie es sich auf einmal leichter anfühlt.
Und lass mich raten, bestimmt hast du die Sachen, die du dann gemacht hast, auch ein bisschen langsamer gemacht.
Ja, aber meistens auch nur eine Zeit lang, bis ich dann wieder automatisch in diesen Automatisierungsmodus gekommen bin, weil ich ja permanent in einer Art Tun- und Überlebensmodus war.
Ja, dann das vegetative Nervensystem ist halt derart unausgeglichen, dass der Sympathikus so überreizt ist, dass er halt die ganze Zeit aktiv ist und dich halt auch die ganze Zeit immer in Hektik verfallen lässt und du bist am Machen und Tun.
Welcher Nerv auch immer, aber ja.
Ne? Ja, du hast den Parasympathikus und den Sympathikus und der Sympathikus ist halt, glaube ich, wenn ich das richtig einordne, für diese ganzen Leistungs-Anspannungszustände, also für, ich sage jetzt mal eher unruhige Sachen im Körper zuständig. Mhm. Was ja auch nicht per se schlecht ist, weil es gibt ja zum Beispiel auch positiven Stress, den wir erfahren.
Total.
Und der Parasympathikus ist halt eben für dieses ganze Entspannende. Das ist zum Beispiel, wenn du eine Panikattacke hattest, ist der Sympathikus während der Panikattacke die ganze Zeit aktiv. Und wenn sich alles wieder beruhigt hat, dann musst du zum Beispiel ganz dringend pinkeln oder kacken oder bist einfach nur noch müde und da geht halt gar nichts mehr, weil die Nerven halt so überreizt vorher waren. Und ich meine, ne, du bist in einer Panikattacke ja auf einem ganz anderen Leistungslevel, was körperliche Arbeit angeht. Aber das ist tatsächlich auch etwas, was ich ganz oft bei Social Media dann halt von Experten irgendwie dann sehe, wie sie halt versuchen, bildlich darzustellen, wie du ganz bewusst dein Nervensystem wieder beruhigen kannst.
Mhm.
Dinge langsam zu machen.
Mhm.
Putz dir nicht so schnell die Zähne, wisch nicht so schnell den Staub, sondern mach es langsam und dann entspannt sich auch automatisch die Körperhaltung.
Und ein Punkt, den ich auch sehr lernen musste und auch mir immer wieder bewusst machen muss,
oh Gott.
Eine Sache auf einmal machen.
Ja, ja.
Was zum Geier, wie oft habe ich da gesessen und das passiert mir auch heute immer wieder noch, dass ich Tablet dastehen habe, es läuft eine Serie nebenbei, schreibe ich dies und jenes. Oder ich habe das Tablet dastehen, wasche nebenbei ab, keine Ahnung
guck
was.
Guck dir doch
und
mein Setting zu Hause
und,
an.
Und das sind nur zwei Doings. Ja. So. Also es gibt manchmal auch Phasen, wo man dann einfach gefühlt drei Dinge gleichzeitig macht, weil das Hirn gerade so durchballert, man an tausend Dinge denkt und dann auch von einem zum nächsten springt und so weiter und so fort. Das ist ja auch wieder so ein ADHS-Thema, genau.
Ja.
Das ist so ein Ding, was ich auch ganz oft bei mir bemerke, dass ich wirklich da sitze, ich mache Arbeit XY und lerne jetzt fürs Studium beispielsweise irgendein Kapitel oder gucke mir da ein Video an und dann ist das vielleicht gerade an der Stelle nicht so spannend, ich fange das nächste nebenbei an und so. Und schon bin ich in einem Rhythmus drinne, wo mein ganzer Körper schon wieder auf tausend Dinge tun ist. Deswegen fällt es mir auch so unglaublich schwer, wenn ich beispielsweise mal durch einen Infekt ausfalle, was ja auch relativ häufig der Fall war in den letzten Monaten.
Ja.
Ich dann einfach nur liegen muss, weil es gar nicht anders geht.
Mhm.
Das schaffe ich mal einen Tag.
Ja.
Der zweite ist schon die Hölle.
Mhm.
Das ist schon unglaublich schwer. Und das ist was, da bewusster hinzuschauen, das tut mir auch immer wieder tatsächlich gut. Also generell ist es, glaube ich, ganz klug, für sich Taktiken zu entwickeln, wenn man dann einmal entdeckt hat, das und das ist bei mir der Fall, ist es wirklich gut hinzuschauen, das und das mache ich gerade und das hilft mir, da wieder rauszukommen oder damit besser umzugehen und so weiter. Was hast du da so für Taktiken beispielsweise? Was gibt's für Dinge, die dir gut tun, wenn bei dir, ja, wenn du merkst, dass du mental gerade mega viel Stress hast oder zu angespannt bist oder alles gerade ein bisschen zu wild gelaufen ist?
Mhm.
Was gibt's da für Dinge, die dir wirklich gut tun und helfen, mit denen du weiterkommst?
Bevor ich darauf eingehe, ist mir jetzt gerade, während du das so gesagt oder erzählt hast, noch was anderes eingefallen.
Gern.
Wenn man in Richtung Therapie geht oder in einer Therapie ist, dann trifft man ja höchstwahrscheinlich auf die Begriffe Stimming und Skills.
Mhm.
Skills ist in etwa das, worauf wir jetzt gerade hinaus wollen.
Mhm.
Ne? Also Fähigkeiten, die man sich antrainiert, um halt eben für mehr Ausgleich, für mehr Balance im System zu sorgen. Und bei Stimming ist es etwas, das ist vom System selber. Das lernst du nicht, das passiert einfach.
Das machst du automatisch. Ja.
Genau, und das ist auch bei jedem ein bisschen unterschiedlich. Mhm. Aber die Stimming-Techniken an sich sind relativ ähnlich. Und bei mir ist das zum Beispiel so, ich merke das ganz oft, wenn ich wirklich sehr unter Stress stehe oder auch beim Einkaufen ganz oft oder wenn ich dann wieder nach Hause komme, mal dieses ständig tief durchatmen. Und das ist halt auch ein Stimming-Verhalten oder kann ein Stimming-Verhalten sein.
Mhm.
Woraus ich wirklich einen richtigen Skill tatsächlich gemacht habe, weil ich irgendwann mal gemerkt habe, das ist ein Stimming, immer dieses Summen und Singen. Dass ich daraus für mich wirklich einen richtigen Skill entwickelt habe, wo ich heute sehr, sehr gerne darauf zurückgreife. Einfach Musik an und singen. Und ich habe ja lange Probleme damit gehabt, mich singen zu hören oder, oh Gott, was können die Leute um mich rumdenken, so, ne, also meine Nachbarn und Co. Mittlerweile ist mir das so egal. Ich drehe die Musik auf und ich bretter jeden Sleep Token Song da runter, wie es nur geht und singe aus Leibeskraft mit und fühle das alles und danach bin ich auch wirklich ausgeglichener. Das tut richtig gut.
Absolut.
Was mir so allgemein im Alltag aufgefallen ist, ist, dass es mir zum Beispiel hilft, meinen Tag in ja so 2-Stunden-Slots einzuteilen.
Mhm.
Also wenn ich zum Beispiel eine Verabredung mit einer Freundin plane, dann ist das nicht so, ja, wir treffen uns um 2 und dann Open End, sondern ich pendel für mich innerlich schon 16 Uhr an, dass ich einfach weiß, okay, 2 Stunden. Meistens ist das mit meiner Freundin dann auch von ihrer Seite auch so, dass wir irgendwie am Quatschen sind und nach 2 Stunden oder nach 1,5 ist so, oh ja, okay, so langsam mal wieder nach Hause, ne?
Ja.
Dass sich das so dynamisch irgendwie von alleine entwickelt. Und bei allem anderen versuche ich halt selber auch darauf zu achten, dass es einfach nicht diese 2-Stunden-Grenze überschreitet. Oder wenn ich weiß, okay, das wird heute nicht anders sein, wenn ich dich zum Beispiel auf eine Open Stage begleite, das geht länger als 2 Stunden, dann versuche ich mich irgendwie vorher darauf vorzubereiten. Indem ich zum Beispiel, weiß ich nicht, nochmal eine Atemmeditation mache oder nochmal irgendwie darauf achte, dass ich ganz lange ausgiebig warm geduscht habe oder so. Das ist einfach was Wohltuendes für den Körper, weil dass ich körperlich und mental entspannt bin.
Mhm.
Und was mir auch hilft, sind realistische To-Do-Listen. Und wenn ich diese To-Do-Liste geschrieben habe und die und wenn ich diese To-Do-Liste geschrieben habe, drauf zu gucken und wenn das jetzt zum Beispiel 3 Dinge sind, einzuschätzen, sind die wirklich machbar?
Yep.
Oder ist vielleicht, weiß ich nicht, alles so umfangreich, dass mich das den ganzen Tag kosten könnte, dass es gar nicht wirklich schaffbar und machbar ist. Dass ich dann auch sage, zum Beispiel, ich möchte 80% meiner To-Do-Liste heute schaffen. Und dann habe ich nämlich am Ende des Tages nicht dieses extreme Frusterlebnis, wenn ich nicht alles geschafft habe. Und auch anzuerkennen, dass es ganz oft so ist, dass man sich eine To-Do-Liste schreibt und alles Mögliche schafft, außer das, was auf dieser Liste steht. Und damit habe ich ja ganz oft zu knabbern, weil sich das dann immer anfühlt, als ob ich nichts geschafft hätte und auch mir nichts Gutes getan hätte und als ob der Tag so verschwendet gewesen wäre. Und da finde ich es immer ganz schön, dass wir uns gegenseitig so daran erinnern, Schatz, guck mal, was du heute alles schon gemacht hast, das ist schon wieder ganz, ganz viel gewesen.
Mhm.
Oder ja, du hast vielleicht das nicht geschafft, aber dafür hast du das und das und das und das gemacht.
Total, so. Also gerade deswegen habe ich auch so geschnaubt, wo du es sagtest mit diesen realistischen To-Do-Listen. Es ist einfach, ich kriege es manchmal mittlerweile hin, also es ist für mich schon ein Riesenschritt, das überhaupt gelegentlich hinzukriegen, mich nicht mehr so voll zu ballern und wirklich zu sagen, okay, es ist jetzt bestes Beispiel, sich mit Menschen treffen, soziale Interaktion. Ich lieb's, es tut mir immer gut, aber es kostet mich halt meistens auch Kraft oder zumindest das Hin- und Zurückfahren kostet mich Kraft, gerade in Hamburg, ne? Bist ja meistens ein paar Minuten unterwegs mit den Öffis.
Mhm.
Und das habe ich so oft unterschätzt und ich hatte Phasen, keine Ahnung, 23 war so ein Jahr, da habe ich mich fast jeden Tag mit Menschen getroffen gefühlt, ganz übertrieben gesprochen. Da war auch die Energy noch da, einfach weil alles neu war, alles cool war und es lief.
Da
und
bist du gerade nach Hamburg gezogen,
Da bin ich frisch nach Hamburg gezogen gewesen, habe hier jede Woche oder jede zweite irgendeine Open Stage gespielt und habe einfach angefangen, mich auszuleben, wer ich bin, wie ich bin und das, was ich quasi vorher die Jahre zuvor so angefangen habe, über mich zu lernen, dann wirklich auszuprobieren, auszuleben. Und das war so ein Adrenalinkick und Rausch, dass ich das auch konnte mit diesem jeden zweiten oder jeden Tag jemanden treffen. Da ging das mal so ein paar Monate echt gut.
Dann kam die Beziehung, hat alles zerstört, kräftetechnisch, oh mein Gott.
Zum Glück war es nicht erst dann, sondern schon weit vorher.
Ich bin kein schlechter Einfluss, hui.
Nee, tatsächlich habe ich das dann schon irgendwann gemerkt, als dann so auch so ein gewisser Punkt erreicht war, wo ich gemerkt habe, ich lebe jetzt lang genug mit den Schmerzen allen drum und dran, dass ich gemerkt habe, okay, die To-Dos, die ich mir reinballer, schaffe ich gerade wieder nicht mehr so. Also im Prinzip wie vor der stationären, wo ich wieder so erschöpft war, dass ich so gut wie gar nichts am Tag geschafft habe.
Bist
so,
also an deine Grenzen gekommen.
Genau. Ja. Und bin wahrscheinlich auch schon wieder ein paar Mal über die Grenzen hinausgegangen. So.
Und Baby, ja.
That's the point, da halt wirklich einfach hinzuschauen und zu gucken, was kann ich mir realistisch diese Woche zutrauen. Mhm. Und das ist einfach so ein Ding, wenn ich weiß, okay, wir machen jetzt diese Woche die Aufnahmen für diesen Podcast hier, setzen uns dahin. Ich muss das Ganze dann noch schneiden und. Dann habe ich noch das Studium, dann hat man noch das Treffen geplant und dann steht am Wochenende vielleicht noch das an, weiß ich. Das ist aktuell, in meinem jetzigen Zustand, mehr als genug. Und viel mehr werde ich dann auch nicht hinkriegen. Und es ist voll fein, wenn ich mir für morgen vornehme, den ganzen Vormittag fürs Studium zu lernen und ich wache morgen früh auf und merke, ist nicht.
Mhm.
Es kotzt mich mega an, es nervt mich hart und es bringt mich auch unter Zugzwang immer, wenn ich Dinge nicht schaffe, wie ich die will.
Ja, gerade bei sowas wie in einem Studium, ne?
Total, aber es ist dann auch so, dass ich mittlerweile meistens es gut hinkriege zu sagen, es ist okay, dass ich das halt nicht hinbekommen habe. Mhm. Es ging halt gerade nicht anders.
Genau,
so.
Ja.
Und das ist auch was ich erst lernen musste. Und wenn ich dann noch irgendwann dahin komme, wirklich meinen Alltag gut zu strukturieren, also besser als ich es jetzt tue, der ist meistens schon ganz gut. Ich bin ganz zufrieden mit meiner Alltagsstruktur. Ich glaube, ich kriege meine Tage ganz gut gemanagt meistens. Aber die könnten auch etwas smoother sein. Immer noch, ja. Ja,
also genau. Das ist so ein Niveau von, oh, ich wollte um 6 aufstehen und werde um 5:30 wach. Ja, dann stehe ich halt schon um 5:30 auf und baller dies und baller das und baller. Ach, es ist 10 Uhr. Ich habe irgendwie noch nicht das gestellt, aber ich habe das gemacht und ich habe das gemacht und ich habe das gemacht und das wollte ich auch noch machen und das. Ja, aber ich irgendwie bin ich auch gerade total müde. Ja, Schatz, warum nur?
Ja. Ja. Ja, das ist, genau. Auch das ist ein Thema, an dem ich noch arbeiten darf.
Und bei mir ist es so, ich wache dann so um 9:30 völlig verklatscht auf, weil die Nacht schon wieder katastrophal genug war. Und dann so, oh Scheiße, ich stehe jetzt erstmal auf. Ich muss mich jetzt erstmal frisch machen. Aber schön, dass du schon wieder so einen erfolgreichen Tag hattest. Um 10.
Ja, aber weil dann auch der Punkt meistens der ist, in dem Ausnahmefall habe ich es da wirklich geschafft, das zu machen, was ich mir für den Tag vorgenommen habe. Bloß halt schon frühest um 5 oder um 6, weil ich da früher wach geworden bin.
Mhm.
Oder aber ich bin um die Zeit aufgewacht und habe gedacht, naja, du willst ja um 9, um 10 mit Studium anfangen, kannst jetzt noch Haushalt machen, kannst noch das machen, Wäsche waschen, bla bla bla.
Du denkst halt genau in dem gleichen Sinne wie ich, Zeit effektiv zu nutzen.
Genau.
Nur bei mir passiert das zum Beispiel beim Kochen.
Mhm.
Ich will da dann wirklich alles so, also keine Ahnung, wenn ich jetzt eine halbe Stunde fürs Kochen brauche, dann will ich diese halbe Stunde so effektiv wie möglich nutzen. Und das ist halt bei mir nur so auf Aufgabenbereiche limitiert. Das kommt bei mir nicht komplett im Alltag wie bei dir zum Beispiel, wenn du sagst, um 9 oder 10 wolltest du mit dem Studium anfangen und ballerst dir vorher schon alles irgendwie rein.
Ja.
Ist bei uns beiden halt so ein Ding, wo wir sagen, das könnten wir irgendwie nochmal ein bisschen verteilen.
Total,
und entzerren.
Absolut.
Und,
ne? Ja, unbedingt.
Ja.
Also ich weiß, welche Dinge mir gut tun. Ich weiß, dass ich unbedingt regelmäßig irgendeine sportliche Aktivität machen muss. Ob das jetzt Joggen ist, ob das mein Krafttraining ist, ob das die Krankengymnastikübungen sind, die ich mitgekriegt habe. Ob das ins Fitti gehen ist oder wie auch immer. Ich weiß, das sind Dinge, die mir A gut tun, die ich aber B auch brauche. Weil wenn ich die nicht mache, ist mein Rücken halt einfach die Hölle. So.
Es ist halt beides, was du brauchst.
Es ist halt beides und Yoga ist auch was ich sehr gerne immer wieder mit einbaue, weil es mir einfach hilft, gut runterzukommen und auch nochmal Dehnungen zu machen, damit der Körper sich besser anfühlt.
Beim Yoga ist halt das Schöne, dass man immer wieder in die Bauchatmung kommt und davon machen wir im Alltag einfach zu wenig.
Das ist wahr, ja.
Weil wir ständig in diesem Hektisch-Modus irgendwie sind.
Absolut.
Ja.
Und was mir wirklich, also um jetzt mal einen Tipp mitzugeben, wenn es einem mental wirklich scheiße geht und das über längere Zeiträume von Monaten bis Jahre, dann sollte man sich wirklich Gedanken über sein soziales Umfeld machen. Das ist ein wichtiger Punkt, an den wir nicht gerne denken. Weil wir hängen ja meistens auch an unserem sozialen Umfeld. Aber wenn es uns wirklich permanent mental kacke geht, sollten wir uns Gedanken drum machen, ist der Job der richtige, den ich mache? Sind die Freunde um mich rum die richtigen, die ich habe? Ist die Beziehung, in der ich lebe, die richtige? Tut mir die gut? Und. Das sind alles
und
ganz...
Und Familie.
Familie.
Es ist so schmerzhaft,
absolut,
aber Familie
absolut,
ist so wichtig.
Und das sind so viele Dinge, wo man wirklich hingucken kann, um zu schauen, warum geht's mir kacke?
Ja.
Und wie in meinem Fall, der Ortswechsel war das Beste, was ich machen konnte.
Ja.
So, ich habe mich in meiner Umgebung nicht mehr wohlgefühlt, in der ich gelebt habe, aufgrund der Mentalität und so weiter und so fort.
Ja.
Aber auch ein wichtiger Punkt, weil ich dort kein soziales Umfeld mehr hatte. Ich hatte dort keine Freunde mehr, die waren alle weggezogen, kannte noch 1-2 Bekannte, mit denen hatte ich aber selten was zu tun.
Mhm.
Und ja, hing da alleine in meiner Suppe, in meinem Negativdenken und. Und deswegen war das so positiv, einfach nach Hamburg zu ziehen. Ich liebe diese Stadt, ich liebe die Leute hier.
Und du hast Franzbrötchen jederzeit, das ist doch wunderbar.
Das, also was, wenn nicht das, genau. Ja, das war auf jeden Fall eine ganze Menge heute.
Ja, hat aber Spaß gemacht. Total. War wieder sehr unterhaltsam.
Finde ich auch. Wir hoffen, ihr seht das genauso.
Schreibt ihr uns doch mal in die Kommentare, was ihr unter mentaler Stärke versteht und was ihr heute vielleicht anders machen würdet.
Denn mentale Gesundheit geht uns alle etwas an. Und je mehr wir darüber sprechen, desto normaler wird es. Wenn du möchtest, dass das Thema mehr Raum im Alltag bekommt, dann leite diese Folge doch einfach an einen Freund oder eine Freundin weiter. Und lass uns gerne eine Bewertung bei Spotify da. Wir freuen uns auf jeden Fall, dich in der nächsten Folge wiederzusehen und wiederzuhören. Danke, dass ihr zuhört. Und in der nächsten Folge wollen wir darüber sprechen, wie wichtig eine gute Kommunikation für die mentale Gesundheit ist.
Mhm.
Wenn du das also nicht verpassen möchtest, dann abonniere doch einfach unseren Kanal und folge uns bei den Streamingdiensten. Und dann hören wir uns zur nächsten Folge wieder.
Bis dahin, macht's gut.
Bleibt gesund.
Bis dann.
Passt auf euch auf. Bis dann. Ciao.